Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
Herzlich willkommen zurück zu unserer virtuellen Zeitreise zurück in die letzten 20 Jahre.
Crazy. Stimmt, tatsächlich, wir sind jetzt im 20-jährigen, die letzten 20 Jahre der Erde.
Mhm.
Und dann geht's den Bach runter.
Und in denen war ja viel los.
Da war richtig viel los.
Ey. Und jetzt langsam kommt es auch so in so eine Zeit, wo man schon so richtig alles mit, wo man auch so richtig dabei war schon.
Ja, ich bin ganz ehrlich, vor 20 Jahren waren wir beide mitten im Saft.
Ja. Yeah.
Da haben wir so richtig Vollgas gegeben. Auf allen Ebenen.
Ja.
Da war ich noch in Hamburg. Nee, Quatsch, vor 20 Jahren bin ich an die Ostsee gezogen.
Hast du erstmal was Surflehrer?
Nee, da habe ich die Agentur, bei der ich gearbeitet habe, die hat ihr Büro an die Ostsee verlegt. Nach Sierksdorf. Nee, nach Scharbeutz. Nach Scharbeutz. Und da habe ich eine Wohnung in Sierksdorf gehabt. Das war das Dümmste, was je passiert ist. Ich habe eine Wohnung gehabt, zweite Reihe, mit Fenster aufs Wasser und so, also richtig geil. Und ich war in 5 Jahren, in denen ich an der Ostsee war, 2-mal am Strand.
Ja. Naja.
Ja.
Das ist so dumm. Das ist so, wenn man den Luxus vor der Tür hat, dann weiß man es nicht zu schätzen.
Ja, das stimmt. Das war geil. Da habe ich auch noch ein gutes Auto gehabt. Da hatte ich noch einen 30 Jahre alten Chevy Pickup gehabt. Und weiß ich noch, und der musste morgens immer ein bisschen getreten werden, damit er überhaupt in Stimmung kommt, loszufahren. Und dann irgendwann ist ein Nachbar aus 4 Straßen weitergekommen und hat gesagt, so du, pass auf, V8 finde ich auch richtig geil, aber könntest du morgens irgendwie leise anfahren, weil ich falle jedes Mal aus dem Bett, wenn du um 7:30 aus dem Haus gehst.
Ja. Kumpel von mir hatte auch mal so ein Chevy Blazer.
Und ja, sowas in der Art war es. Und ich hatte das als Pickup.
So ein, der hatte auch eine, also der Motor war mit Vergaser und da musste er da auch mal so ein Spray reinballern, damit er so in die Gänge gekommen ist.
Aber es war geil. V8, ja. 580 PS, richtig geil. Aber der hat beim Starten schon 30 Liter verballert, also ungefähr.
Ja, heutzutage ist es nicht mehr.
Heutzutage würde ich es auch machen. Heutzutage würde ich das recht machen. Aber in Berlin kann man das nicht mehr machen. Da wird man gleich gelyncht. Wirst du mit Heugabeln und Forken und Feuer durchs Dorf getrieben.
Ja. Ich habe 2006, war das erste, also habe ich das volle Jahr, also ich habe Ende 2005 angefangen, war mein erstes volles Jahr bei Scholz & Friends. Große, relativ bekannte Werbeagentur damals. Aber heute immer noch. War die schlimmste Zeit meines Lebens, jobmäßig. Also nicht die allerschlimmste, aber es war schon, also Scholz & Friends fand ich ganz schlimm.
Das war mal eine der krassesten Werbeagenturen.
Ja, aber auch ganz, ganz, ganz,
dann kam
ganz
Jung von Matt. Und dann waren sie, alle anderen waren weg vom
Fenster. Ja, die waren damals schon, Jung von Matt war damals schon voll der Bringer. Scholz & Friends waren eher so ein bisschen die hanseatisch-konservativen. Ja,
ich bin mit dem Sohn von Jung von Jean-Rémy von, wie heißt er?
Jung von Matt. Jean-Rémy von Matt.
Ja, genau. Mit dem Sohn war ich immer feiern. Das war lustig.
Ja.
Damals, in der guten alten Zeit.
Ja. Und irgendwas ist mir gerade noch eingefallen, kleiner Schwank. Ach so, nee, da ging's schon um die Themen dieser Woche.
Was war denn diese Woche? Diese Woche?
Also ja, wir wissen ja mittlerweile einen Influencer-Skandal.
Ach stimmt, es gab einen neuen Skandal.
Jagt den nächsten, jetzt Schradin, unser alter, neuer Influencer, also eigentlich ja Fernsehmoderator. Ja. Ich weiß es gar nicht genau, ehrlich gesagt, soll irgendwie unangemessene Nachrichten oder, naja, nee, Nachrichten nicht.
Nee, er soll fremdgegangen sein.
Ja.
Er soll nicht unangenehme Nachrichten, sondern er soll unangenehme Dinge getan haben.
Ach so, ich dachte, er hätte auch irgendwie weiblichen.
Das gehört ja heute schon zum guten Ton.
Ach so.
Also.
Ja. Dann fand ich es relativ, also das hat keiner, glaube ich, also es war kein großes Thema. Ich fand es nur relativ krass. Monte hat sich ja eine Wohnung in Amsterdam gekauft. Damit ist er ja relativ offen umgegangen, hat er ja auch schon so eine Roomtour gemacht und so weiter und so fort. Und er postet ja auch immer, wenn er da hinfährt und so weiter. Und jetzt hat er auf, ich glaube bei Insta oder bei TikTok, weiß ich nicht genau, ich glaube bei Insta, ein Foto gepostet in der Story, sozusagen bei sich aus dem Fenster raus in Amsterdam. Du hast so die in die Straße.
Ja, genau.
So, und ich habe einfach nur, weil ich dachte, das ist ja ganz schön mutig, weil die Straße werden ja bestimmt Leute erkennen, habe ich einen Screenshot von dem von der Story gemacht und habe die einfach mal in die Google-Bildersuche geballert und sofort wird dir diese Straße ausgespuckt. Okay. Und ich frage mich so ein bisschen, also war ihm das scheißegal oder hat er das nicht realisiert? Weil ich meine, damit hat er 100, natürlich nicht die genaue Adresse, so du weißt jetzt nicht, aber ich fand das schon merkwürdig, weil er ja eigentlich sehr sonst auch so privat und so weiter bedacht ist mittlerweile.
Naja. Ich denke wohl, dass die Leute nicht nach Holland fahren oder wo das Ding ist.
Ja, klar, das natürlich, ne, da, also die Hürde ist wesentlich größer, als jetzt sich hier irgendwie in den Bus zu setzen oder so. Aber naja, fand ich so ein bisschen leichtsinnig irgendwie. Aber naja, war auch keine große Story.
Ja, aber es, also es gibt Videos davon, wo dann Leute sagen, so hat er sich jetzt wirklich selber gedoxt? Jetzt hat er sich selber gedoxt.
Ja. Ja. Ja, apropos gedoxt, wobei das war vielleicht schon letzte Woche. Jan Böhmermann hatte ja auch so einen kleinen Skandal an der Hacke, weil er so einen, so einen rechten, wie sagt man zu dem, YouTuber?
Ja, Meinungsvlogger.
Blogger. Der eigentlich sein Gesicht nicht zeigt und so weiter, auch mehr oder weniger gedoxt haben soll, muss ich jetzt mal sagen. Also ich habe es auch nicht so ganz genau verfolgt, aber es gab eine Riesenaufregung darüber. Und ja, weiß ich nicht. Also wenn es tatsächlich so ist, würde ich auch sagen, ist es eigentlich nicht okay, weil es ist so eine...
Ja, der hat halt komplett anonym, sein Dings da gemacht. Sein, wie heißt das?
Sein YouTube-Kanal?
Sein Meinungsblog, YouTube, bla bla bla. Dann hat Böhmermann aufgrund von Bildern und sowas alles schon gesagt, ja, der ist, also hat seinen Vornamen, glaube ich, gesagt, dass er in der Band spielt und so, also ja. Also insofern.
Ja, schon ein bisschen grenzwertig. Also, weil, ne, wenn, das ist ja eine der großen Vorwürfe jetzt auch eher aus so einer linken Bubble, dass dann halt so rechte auch, weiß nicht, so Antifa-Leute doxen. Dann ist es aber umgekehrt auch nicht okay. So, aber ich habe das alles zu wenig im Detail verfolgt, um jetzt auch wirklich beurteilen zu können, wer da recht hat oder wer da was gemacht hat. Ich weiß nur, dass es irgendwie diese Woche Thema war.
Ja, also ich habe das Thema auch nicht so ganz verstanden, weil quasi das so, also der hat ja jetzt nicht behauptet, also das war keine Aufklärung oder so, sondern es war einfach nur tatsächlich ein Doxing. Also es war einfach nur jemanden exposen, so der ist das ist der, bla 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 bla, wo ich nicht verstanden habe, so warum?
Ja, das ist halt so ein Ding. Also ich habe, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon gesagt, ich habe ja so ein bisschen auch fest und flauschig wieder für mich entdeckt. Ich habe das sehr, sehr lange nicht gehört. Ich finde Böhmermann eigentlich nicht schlecht. Ich mag eigentlich auch meistens so seinen Humor. Aber er ist halt schon in manchen Dingen echt grenzwertig. Ich habe neulich nochmal danach gesucht, aber ich finde es nicht mehr. Ich habe mal einen sehr, sehr guten Podcast gehört von so einem, also es war mit so einem Medienrechtler. Der hat so ein bisschen diese Masche dahinter erklärt, weil er ja häufig oder teilweise ja auch über die Grenze des juristisch Zulässigen geht, ne? Also mit, das bekannteste Beispiel ist ja damals diese Erdogan-Geschichte, so, wo er ja auch vor Gericht war und so weiter und so fort. Und es ist halt einfach so eine bestimmte Masche, die verfolgen, also er und seine Redaktion. Ja, ich kriege das jetzt auch nicht mehr so richtig zusammen, aber so, wenn man das von diesem Typen so erklärt gehört hat, hat das total Sinn ergeben. Und das, denke ich mal, hier ist auch so ein Beispiel, dass man halt so eine gewisse Grenze überschreitet, aber halt so immer noch, also sich so ein kleines Hintertürchen immer noch irgendwo offen lässt, weißt du, aber dabei natürlich auch für maximal Kontroverse und letzten Endes auch PR und Publicity sorgt.
Ja, ja. Und das Problem ist, was er ja auch hat, definitiv, ist, dass quasi er muss ja immer quasi immer härter, also er muss ja immer einen Schritt weiter gehen. Also weißt du, das ist so, wenn du dir anguckst, was er bisher alles so gemacht hat, es wird immer irgendwie ein bisschen heftiger, ein bisschen heftiger, ein bisschen heftiger.
Ja.
Also immer in regelmäßigen Abständen das ist bei ihm wirklich so Peak, dann runter, dann, also was die Themen die Interessantheit angeht. Und das finde ich halt erschreckend. Also wo wird's dann hingehen? Also was ist das Endziel? Dass er irgendwo selber steht und sagt, hallo, du bist es.
Ja, keine Ahnung. Das weiß ich jetzt auch nicht genau, aber
ja. Es passt auf jeden Fall wunderbar in dieses Social Media Bild rein. Wir sind einfach komplett am Arsch. Wir sind einfach komplett am Arsch. Aber naja, so ist das. Ich finde, wir fangen mit 2005 an. 2005. 2005. Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnahmen. So. Endlich gibt es mal einen Vertreter bei diesen ganzen Auszeichnungen des Jahres. Mit Vögeln, Pilzen und Bäumen hatten wir es ja auf jeden Fall schon genug. 2005 wurde deshalb die Schwarzerde zum Boden des Jahres ernannt. Das ist so geisterkrank. Kaum zu glauben, dass noch irgendwas Spannenderes passiert sein soll in diesem Jahr. Der Boden des Jahres.
Vor allen Dingen, also wird der nur in Deutschland gewählt oder ist das ein internationaler Preis?
Ich befürchte ja.
Weil international gäbe es ja noch sehr viel mehr Auswahl. Sahara-Boden.
Ich finde, also im Englischen darf das wahrscheinlich gar nicht mehr gesagt werden. Also
ja, wahrscheinlich.
Schwarzerde.
Nee.
Also insofern, also das machen nur Deutsche. Das ist so ein typisch deutsches Kartoffelding. So, 22. November 2005. Was passiert, Tim?
Was? 22. was? November?
22. November 2005. What's happening? Könntest du drauf kommen?
Ah, warte mal. Warte mal, 2005? Wurde da das iPhone vorgestellt?
Nein, weil die iPhones werden immer im September vorgestellt.
Ach so.
Das weiß nun wirklich jedes Kind.
Wann wurde denn, 2007, ne? Kam das iPhone raus?
Kann sein, weiß ich nicht.
Gott, ey, ich weiß, keine Ahnung, weiß ich nicht, was da war.
Am 22. November 2005 schreibt der Bundestag Geschichte. Angela Merkel wird als erste Frau überhaupt zur Bundeskanzlerin Deutschlands gewählt. Aus der Physikerin aus der Uckermark wird damit endgültig das politische Schwergewicht der Republik und eine Ära beginnt, die viel länger geht, als die meisten damals gedacht haben. Denn noch Jahre zuvor hatte kaum jemand Merkel als Kanzlerin auf dem Schirm. Zu sachlich, zu ostdeutsch und zu wenig Charisma hieß es nicht nur an den Stammtischen, sondern auch in den Kolumnen und Talkshows.
Ja. Also wenn man so ganz alte Bilder von ihr sieht, kurz nach der Wende, als sie ja
ganz wild.
Auch irgendwie, was war sie denn, zuallererst Umweltministerin oder so, glaube ich, nur unter Kohl. Es ist natürlich, ich weiß, es ist immer nicht angemessen, wenn man sowas sagt, aber so rein vom Auftreten her, von dem Äußerlichen her, hätte
also
man...
Also weltmännisch war sie nicht und staatsmännisch auch nicht oder
staatsfrauisch. Der Witz ist aber, dass sie das ja hinterher auch nie wirklich war, finde ich. Also sie war dann natürlich, ich würde jetzt mal sagen, sie ist subjektiv, ja, Meinungsäußerung, sie war besser gekleidet. So, ich glaube, sie ist auch häufiger zum Friseur gegangen. Aber sie hat trotzdem immer so ein bisschen deplatziert gewirkt. In diesem, so auch auf dieser internationalen Bühne, finde ich. Und sie hat immer so ein bisschen gewirkt, als hätte sie auf die ganze Scheiße auch keinen Bock.
Das stimmt.
Aber vielleicht ist das auch ein bisschen das Erfolgsgeheimnis.
Das kann sein. Und ich kann mich daran erinnern, sie hat ein einziges Mal in den 16 Jahren, in denen sie Bundeskanzlerin war, einen Ausschnitt getragen, zu den Festspielen in Bayreuth.
Stimmt, so ein grünes Kleid so ein war das, glaube ich.
Blau.
Ne?
Ich glaube, es ja, war blau. Ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Und da, das war der größte Aufschrei ever. Wie sie das denn kann. Weil sie natürlich aufgrund ihrer Figur hatte sie halt auch viel Holz in der Hütte. Aber das war wild.
Ja. Also, ja.
Ich habe die mal über die Gamescom geführt, die Angie.
Ja, ich glaube, also wir haben uns ja schon mal über sie unterhalten. Sie ist gerade jetzt so rückblickend betrachtet, ich meine, mittlerweile ist es ja auch ein bisschen her, dass sie Kanzlerin war, muss man sagen, diese 16 Jahre unter ihr waren halt eine sehr verschwendete Zeit, weil sie, also wenn man jetzt sie mal stellvertretend nimmt für die ganze Regierung, halt einfach immer nur den Status quo verwaltet hat, aber halt überhaupt gar nichts nach vorne gebracht hat, so. Und das ist mit ein Grund, warum wir heute auch so abkacken, weil teilweise eben Infrastruktur und alles irgendwie, ja, wurde einfach nichts gemacht.
Aber ist das tatsächlich so?
Ja.
Weil, also ich, ist es nicht auch so, dass es in der Zeit, in der sie sozusagen an der Macht war, ging es uns schon ziemlich gut?
Ja, aber genau, aber auf Kosten sozusagen der Zukunft.
Ja.
Also man hätte schon vor, also guck mal, 2005, gut, vielleicht jetzt nicht 2005, aber spätestens 2010 hätte man halt irgendwie anfangen müssen, konsequenter, also technologische Dinge umzusetzen. Ich meine, das ganze Thema Klima und Umwelt war damals schon bekannt. Man hätte halt damals schon anfangen müssen, Pflege, Gesundheitssystem, weil der Witz ist ja, ne, das kannst du ja alles sehr, sehr langfristig planen. Du weißt ja, wie viele Leute du hast, du weißt, wie alt die sind, du weißt, wie alt sie in 10 Jahren sind und so weiter und so fort. Und das hätte damals natürlich alles Kohle gekostet, so, die nicht ausgegeben wurde oder die nicht investiert wurde. Deswegen ging es allen prächtig, weil jeder quasi auf seiner Kohle gesessen hat. Aber für die Zukunftsplanung war das halt wirklich Shit.
Ja, also ja, aus der heutigen Zeit betrachtet ja. Aber also ich fand, dass es uns damals besser ging als heute.
Ja, kann, also mag sein, aber es ist eben,
man darf, ich glaube, der Irrglaube war, dass es immer so weiterläuft.
Genau. Weil das tut's ja nie und ja. Natürlich waren es auch, sagen wir, weltpolitisch andere Zeiten, ne? So ist, aber ja. Also, aber persönlich, ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal, also sie hat halt schon auch irgendwie so einen geilen, trockenen Humor, der halt auch manchmal ganz gut kommt.
Ja, was ich halt cool finde, ist, dass sie Merz nicht mag.
Ja.
Also was man
das
ja,
macht sie auf jeden Fall sehr sympathisch.
Ja, also das finde ich halt, also vor allen Dingen, dass sie es halt auch zeigt. Das finde ich halt krass. So, wo ich denke, so, alles klar, eigentlich ist ihr das alles scheißegal. Und dann baller ich ihm einfach mal einen rein.
Ja. Naja, das ist gut auf jeden Fall. Ja, aber hat jetzt leider auch nicht gereicht, um.
Wobei, der jetzt gerade haben sie gezeigt, dass der hat die besten Werte, also in den letzten 2 Wochen hat er die besten Werte ever gekriegt. Also die Leute finden das wohl gut, was der macht.
Ja,
also die gefragt werden.
Ja, also mich hat noch nie jemand gefragt.
Die wissen, was du sagst.
Ja. Und ja, ich finde jetzt auch so einen Betrachtungszeitraum von 2 Wochen. Also frag die Leute mal in einem Jahr nochmal. Mal sehen,
ja,
wie es dann so
und aussieht. Du weißt das bestimmt, weil du ja außenpolitisch richtig auf Zack bist. Was war mit Annalena Baerbock los? Das habe ich nicht verstanden.
Das weiß ich auch nicht ganz genau. Also sie ist ja jetzt, nachdem sie keine Außenministerin mehr ist, hat sie sich ja irgend so ein, also sag ich jetzt mal, ich weiß nicht genau, wie das gelaufen ist, hat sie sich ja irgend so einen Posten bei der UN gekrallt. Mhm. Und ich glaube auch, es wurde tatsächlich jemand anders dafür abgesägt, dem eigentlich dieser Job schon zugesagt wurde. Und jetzt hatte sie, glaube ich, letzte Woche da so mehr oder weniger ihren ersten Auftritt. So offiziell hat er auch irgendwie ein Statement abgegeben oder Interviews. Und dabei hat sie also weiß ich nicht, dabei wurde jetzt irgendwas produziert, was Leute dann skandalös fanden oder so. Aber ich weiß, ich habe es nicht genau mitbekommen, ehrlich gesagt.
Ich nehme mich auch nicht. Ich habe es auch irgendwie nicht verfolgt. Ich wollte es auch irgendwie nicht verfolgen. Aber es scheint nicht so gut gewesen zu sein. Ich glaube, sie kriegt den Job auch nicht.
Ach so, jetzt doch nicht?
Ich glaube nicht.
Ah, Probezeit nicht.
Nee, also irgendwie scheint sie da, sie scheint es halt richtig verkackt zu haben.
Na, ja, gut, ich weiß. Ey, ja, ich weiß es. Also, ich sag mal so, sie gefühlt war sie jetzt nicht unbedingt die erfolgreichste und profilierteste Außenministerin, die wir so hatten.
Aber waren sie so schlecht?
Ja, was heißt schlecht? Also, das Problem ist so ein bisschen, dass, glaube ich, die letzten 15, 20 Jahre, also eigentlich so ein bisschen eigentlich seit Hans-Dietrich Genscher, glaube ich, hat sich das so ein bisschen so eingebürgert, dass halt immer mehr Außenpolitik halt auch so Kanzlersache ist. Und der Außenminister oder die Außenministerin, klar, die fährt dann hier irgendwie in der Gegend rum, weißt du so, aber die, also es gab Zeiten, da war der Posten des Außenministers war halt viel gewichtiger. Und ich glaube, du kannst da halt einfach gar nicht mehr so viel bewirken.
Okay.
Und ich kann also fachlich gesehen, ob sie das jetzt gut oder schlecht gemacht hat.
Man weiß es nicht.
Ja, aber das ist ja schon mal das Ding. Also man weiß es nicht, ist jetzt eigentlich für mich eher so ein bisschen negativ, weil, also wo, also weißt du, was hat sie jetzt auf die Kette gekriegt? Also immer wissend, dass du als Außenministerin, also was kann man da schon auf die Kette kriegen? Du kannst halt nur irgendwo hinfahren, nach von mir aus jetzt Saudi-Arabien und denen da sagen, ja, behandelt doch mal eure Leute besser und bitte hackt doch, wenn jemand was geklaut hat, dem nicht die Hand ab. Und dann sagen die, ja, ja, okay, wir denken mal drüber nach und dann fährst du halt wieder nach Hause und dann passiert gar nichts. So, also was, wenn jetzt nicht gerade sowas ist wie Wiedervereinigung, so, wo du dann halt als Außenminister nach Moskau fährst, zusammen mit Kohl und da irgendwie geile Verhandlungen führst hin und her, dann ist das ja auch irgendwie ein undankbarer Job. Weißt du, weil du fährst irgendwo hin, laberst irgendwen voll, dem ist es eigentlich scheißegal. So, ob du jetzt nach China fährst, ob du zu Trump fährst oder irgendwo in die Golfstaaten. So, und wenn es keiner von denen ist, dann fährst du irgendwo nach Südamerika, da interessiert es aber keine Sau. Weil, ja, scheißegal, was Chile macht oder so. Also es ist schon ein bisschen undankbar auch.
Ja. Crazy.
Naja.
Crazy, sag ich immer, ne? Crazy shit.
Crazy.
So, am 1. Januar 2005 startet in Deutschland offiziell die Lkw-Maut, aber erstmal nur in abgespeckter Version. Die Erhebung gilt nur für Lkws über 12 Tonnen auf Autobahnen und ist auch noch gar nicht wirklich automatisiert. Statt digitaler Kontrolle gibt es nervige Übergangslösungen und die daraus resultierende Störanfälligkeit und damit verbundene Frust, Wartezeit und Unsicherheit inklusive. Das eigentlich für 2003 geplante Hightech-Mautsystem verzögert sich wegen technischer Pannen und Milliardenpoker zwischen Bund und Betreibern. Erst zum 1. Januar 2006 läuft die Maut dann wie geplant in vollem Umfang stellengestützt, streckenabhängig und mit viel Technik. Ah, die gute Maut.
Ja, gut, also über dieses ganze, ne, Verträge und hin und her und was da hier, wer war es denn damals? Andi Scheuer oder was? Wer hat das?
Ich glaube, ja, war das nicht der das Mautsystem bauen lassen hat, bevor es überhaupt freigegeben worden ist vom
Bund. Ja, ja, genau, der auch schon da irgendwie im Fettkohle überwiesen hat, ohne dass überhaupt klar war.
Ja, für eine halbe Milliarde.
Ja, so von wegen, das würde ich mal sagen, Haken dran, das ist halt so. Was ich aber krass finde, und diese Diskussion hat man ja häufig, das war damals nämlich auch so, dass alle rum, also nicht alle, aber so alle, die da halt irgendwie ein Interesse hatten, rumgeschrien haben, so von wegen, oh Gott, wenn jetzt alle Maut zahlen müssen, dann bricht alles zusammen, kein LKW fährt mehr durch Deutschland, bla bla bla. Im Endeffekt ist gar nichts passiert. Die haben einfach ihre scheiß Maut bezahlt. Ja.
Was ich viel schlimmer fand, ist, ungefähr ein halbes Jahr dachte ich, diese Mautstellen, die neuen Blitzer.
Ja.
Und dann bin ich immer langsamer gefahren, bis mir irgendjemand erklärt hat, nee, das sind gar nicht die Blitzer, sondern das sind die Mautstellen.
Ja, ich dachte, also ich habe das bis vor einem halben Jahr gedacht. Ich bin immer bei mir hier oben, Schnelsen Nord ist nämlich auch so ein Ding, wenn man da zur Autobahn fährt. Und ich dachte, bis vor einem halben Jahr ist es ein Blitzer und bin da immer schön langsam gefahren.
Okay, das ist krass.
Naja, ey, so habe ich mich immer schön an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten.
Ja, ist auch gut so. Ja, so ist das halt. So, die gute Maut. Am 19. April 2005 wählt das Konklave den deutschen Kardinal Josef Ratzinger zum neuen Papst. Als Benedikt der 16. tritt die Nachfolge von Johannes Paul II. An und wird damit der erste Deutsche auf dem Stuhl Petri seit dem Mittelalter. Der Theologe aus Bayern gilt als konservativer Denker und soll geistig brillant sein, aber wirklich glaubwürdig kommt das nicht über seine Lippen rüber. Während viele Deutsche den Heimpapst feiern, ist die internationale Reaktion verhaltener. Zu schwer wiegt die Sorge, dass durch Ratzinger die Reformbereitschaft der Kirche weiter erlahmt. Was seine Amtszeit außerdem überschattet, die weltweiten Skandale um sexuellen Missbrauch durch Priester, die ab 2005 verstärkt ans Licht kommen. Benedikt gerät dabei selbst in Kritik wegen früherer Entscheidungen als Leiter der Glaubenskongregation und späteren Aussagen. Und die Aufarbeitung dieser ganzen Straftaten im Namen der Kirche durch unzählige Täter lässt sich auch unter Benedikt dem 16. allenfalls als ungenügend bezeichnen.
Ja, hat mich irgendwie gar nicht interessiert. Ja, mir ist es auch scheißegal, wer Papst ist. Auch
kann mich noch an die Bild-Zeitung erinnern. Wir sind
ja,
Papst.
Ja, wir sind Papst. Das war, ja, keine Ahnung, habe ich auch gar nichts mit am Hut. Das Einzige, was ich halt so ein bisschen wahrgenommen habe, ist tatsächlich dieses ganze Missbrauchsthema, wo er, glaube ich, echt keine gute Figur gemacht hat. Und was, glaube ich, aber auch noch besonders war an seiner, wie nennt man das denn? Amtszeit oder was? Er ist ja irgendwann selber zurückgetreten, oder? Hat er nicht irgendwann
gesundheitlichen Gründen.
Ja, ja. Und dann ist ja Dingenskirchenpapst geworden, der jetzt gerade gestorben ist.
Stimmt.
Wie hieß er denn nochmal? Hab ich schon wieder vergessen. Gibt's ja gar nicht.
Horst.
Nein, ich weiß nicht. Der Südamerikaner hier.
Ja.
Ja, und ey, also wie gesagt, ob der Papst jetzt Deutscher ist oder Japaner oder Australier.
Das wäre lustig. Ein japanischer Papst wäre lustig.
Ja, wäre, finde ich mal in der Zeit.
Ja.
Ne?
Eine Päpstin finde ich auch cool. Einfach mal Päpstin.
Ja, gut. Also da bis dahin ist ja noch ein ganz, ganz weiter Weg. Aber es gab ja jetzt auch Spekulationen, ob es vielleicht jemand aus Afrika wird oder so. Aber letzten Endes ist er, glaube ich, jetzt ein Amerikaner geworden.
Ja, genau. Der sich schon mit Trump gebieft hat.
Ja. Ja, ja, der lebt ja auch, glaube ich, seit Ewigkeiten nicht mehr in Amerika. Und
lebt er da nicht mehr oder darf er da nicht mehr leben? Das weiß man nicht genau.
Ja.
Man weiß es nicht. Hast du die Konklave gesehen? Hast du es verfolgt?
Nee. Also es gab ja diverse Livestreams, wo die einfach so eine Webcam auf diesen Schornstein.
Ja, ja, und da war immer diese komische Taube.
Und da bin ich irgendwann mal dran hängen geblieben und dann dachte ich mir aber so nach 5-6 Minuten, Alter, ist ja Schwachsinn, ich glotze doch hier, sage ich die ganze Zeit hin und warte, bis da irgendwie Rauch rauskommt. Nee, ja, ich habe das gar nicht verfolgt.
Völlig crazy. So. 2005 ist Schluss. Nach 25 Jahren lösen sich die bösen Onkels auf und verabschieden sich mit einem letzten gigantischen zweitägigen Konzert auf dem Eurospeedway Lausitz. Über 120.000 Fans pilgerten zum Finale.
Das finde ich crazy, dass so viele Leute die hören.
Ja, das ist eine der meistgehörten Bands Deutschlands.
120.000?
Ja, ich habe das Konzert gesehen oder auf Videos, nicht auf Videos, sondern in Videos. Es gibt so ein paar Video-Dings, weil die haben halt total viele Bands dazugeholt. So unter anderem Motorhead und sowas alles, die alle auch da gespielt haben. Und das war echt crazy.
Ja, ja gut, okay, aber ich vergleiche es jetzt nur, ich war, weiß nicht, vor 3 Jahren oder so, ja, am Hockenheimring bei Bruce Springsteen. Da waren 80.000 Leute. Also gut, wenn ich das richtig verstehe, waren es ja hier auf 2 Tage verteilt, 120.000.
Aber jeden Tag waren 120.000 da. Also es war riesig. Es war riesig.
Alter, das finde ich schon crazy, weil, also, böse Onkels. Keine Ahnung. Der Witz ist, ich habe, glaube ich,
hast
noch
du jemals gehört?
Nein. Ich wollte gerade sagen, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben einen einzigen Song von den bösen Onkels gehört.
Okay.
Also jedenfalls nicht bewusst. Und die sind ja in der deutschen Musikbranche oder in, so sind die ja voll das, ne, also gibt es ja seit Jahrzehnten irgendwie Diskussionen, sind die jetzt rechts, sind die nicht rechts, ist eine Nazi-Band, ja, nein. Waren sie früher eine Nazi-Band, sind sie ja, jetzt geläutert?
Sie. Früher waren sie richtig, richtig Hardcore-Nazis. Also gibt es auch Aufnahmen und so, das ist dann, und so, aber dann irgendwann.
Ja, aber ne, oder dann, okay, dann haben sie dem irgendwann, haben sie sich davon losgesagt, kann man sie noch hören, kann man sie nicht hören? Keine Ahnung. Ich kenne keinen einzigen Song von denen.
Ich habe die eine Zeit lang mal so gehört. Also da waren sie aber schon raus aus der Nazi-Zeit. Quasi. Ja, es ist halt Deutschrock, ne? Also wenn die jetzt nicht diese Vergangenheit gehabt hätten, würde da halt kein Mensch nach krähen. So. Sprechen halt die Leute an, ne? Ist halt wie alles, was so.
Ja, also
Deutsches.
Musikalisch kann es ja jetzt nicht völlig scheiße sein, weil sonst würden ja nicht.
Also was, würden nee, ja nicht es ist halt wirklich, also tatsächlich, wenn, und das glaube ich, ich bin sehr spät, ich habe sie sehr spät gehört, also als sie schon sozusagen nicht mehr rechts waren. Und das war halt, es gibt so einige, ein, zwei Lieder, finde ich halt richtig gut, weil die richtig, sind richtig gute Lieder, aber aber ich verstehe auch nicht, also ich könnte da nicht hin zusammen, nee, das ist 120.000 Leute will ich sterben. Das geht gar nicht. Naja. Am 17. August 2005 verkündet Peter Lustig das, was viele Kinder der 80er und 90er schwer verdauen mussten. Er hört auf. Nach 25 Jahren Löwenzahn und unendlich vielen, klingt komisch, ist aber so, Momenten, verabschiedet sich der Mann mit der Latzhose in den Ruhestand. Trotz aller sich hartnäckig haltenden Klischees war Peter Lustig nie wirklich pädagogisch-missionarisch unterwegs. Er erklärte einfach neugierig, geduldig und mit einem Augenzwinkern, wie die Welt funktionierte. Sein Abschied war das Ende einer Ära. Kein Abschalten mehr am Schluss, sondern endgültiger Feierabend. Aber fällt dir auf, Böse Onkels und Peter Lustig gehen gleichzeitig in Rente.
Ja. Meinst du, er war auch
Er war in der SS involviert eigentlich. Bei den Bösen Onkels. Anders ist es nicht zu erklären.
Der war irgendwie Obersturmbannführer. wobei, nee, dafür ist er nicht alt genug wahrscheinlich. Ja, über den gibt's oder gab's ja dann immer ganz hartnäckig auch das Gerücht, dass der eigentlich Kinder gehasst hat. Aber ich weiß auch nicht, ob das irgendwie, also ob sich das anhand von irgendwas belegen lässt. Ich habe das früher voll oft geguckt, Löwenzahn.
Okay.
Ich durfte ja nur so pädagogisch wertvolle Sachen gucken. Löwenzahn, Sendung mit der Maus, Sesamstraße, sowas halt. Also gut, 2005 jetzt nicht mehr, aber... ja, aber ich war jetzt auch nicht besonders traurig, als der in Rente gegangen ist. Also, ja.
Ja, ich glaube, da warst du aber auch 27.
Ja, genau, deswegen hat da.
Es wäre komisch, wenn du da traurig gewesen wärst.
Nee, aber weil der ja auch im Text drin stand, so von wegen, ne, für, also, dass Leute das so nostalgisch fanden oder irgendwie so. Oder habe ich mir das eingebildet? Ja, also meine Güte, der hat halt einen Job gemacht und irgendwann war es vorbei. Also, ja. Aber ich glaube, es gibt nicht, weiß nicht, gibt es heutzutage so ein so eine Art Nachfolge? Wenn ja, wäre es wahrscheinlich super. Wahrscheinlich gibt es auf YouTube irgendwie sowas. Lehrer Schmidt oder so. Oder, ja, keine Ahnung.
Naja, ich hab's da, glaube ich, nicht mehr geguckt. Vorher habe ich es geguckt. Ich fand Peter Lustig immer sehr gut. Es war sehr gut.
Ja.
Die 1000. Folge Lindenstraße läuft. Am 30. Januar 2005 feierte die ARD-Kultserie Lindenstraße Ihre tausendste Folge. Seit 1985 flimmerte das deutsche Antwortformat auf die australische Serie Neighbours und die britische Serie EastEnders über die Bildschirme und begleitet ganze Generationen mit ihren Ehekrisen und Gesellschaftsdebatten. Die Lindenstraße war dabei oft ihrer Zeit voraus. Coming Out, AIDS, Rechtsradikalismus oder vegane Ernährung wurden dort bereits dramatisch aufbereitet, lange bevor es Mainstream wurde. Und das mit einem Look, der immer ein bisschen nach den 90er-Jahre Theaterbühne aussah.
Ja, genau wie beim Tatort, also ob man es mir glaubt oder nicht, ich habe nie eine einzige Folge Lindenstraße gesehen. Genauso wie ich nie einen Tatort gesehen habe.
Okay.
Das ist krass. Keine Ahnung. Ich habe, also ich fand früher Serien an sich richtig, richtig scheiße. Also ich bin erst eigentlich so mit Netflix auf dieses, so auf den Geschmack gekommen, was Serien angeht. Ich fand das früher immer kacke. Wobei, es lag vielleicht auch daran, du musstest ja immer, also es war ja lineares Fernsehen, sprich, du musstest ja immer warten. Du musstest dann immer zu einem genau Zeitpunkt, ne, da hocken, wenn die neue Folge rauskam. So, das hat mich super genervt. Das habe ich irgendwie nicht in meinen Tagesablauf integriert bekommen. Fand ich immer kacke. Und ganz abgesehen davon hätte mich jetzt auch Lindenstraße von dem ganzen Setting her und so nicht interessiert.
Ja, stimmt. Also ich fand das auch, also ich habe eine Zeit lang habe ich es geguckt. Ich fand's eine Zeit lang gut, aber irgendwann habe ich es dann auch, also irgendwann war es mir auch zu viel. Also zu viel von diesem ganzen, ja, es war alles so. Das war alles mir zu viel.
Ja, ich habe die Klavierlehrerin von Luisa, die hat, das finde ich, hat mich irgendwie nachhaltig beeindruckt.
Bertha
Griese. Mal einmal im, was?
Bertha Griese, die war, die war Dingsbums, die war Klavierlehrerin in der Serie.
Ach so, nee, die, also die hat, da ist immer einmal im Jahr so ein Konzert. So, also bei denen in der Wohnung, sondern hockt man da halt. Letztes Mal bin ich nicht mehr mitgegangen, aber und die hat, es ist gefühlt, ich weiß nicht, 2 Meter lang, so eine Sammlung von DVDs, die, wo alle Folgen Lindenstraße wahrscheinlich drauf sind. Und wenn du die in der richtigen Reihenfolge ins Regal stellst, ergibt das Straßenschild Lindenstraße.
Okay. Das ist krass.
Das hat bestimmt voll den Sammlerwert. Sie das heutzutage verkauft. Nee, ist scheiße, ey. Für DVDs kriegt man nichts mehr. Ich hatte mal so eine Steel, wie nennt man das? Steelbook von der Muppet Show. Ist auch okay. Nichts wert.
Das gute alte scheiße. Muppet Show. Steelbook.
Ja.
Am 25. November 2005 passierte im sonst so beschaulichen Münsterland etwas ziemlich Unbeschauliches. Ein massiver Stromausfall legt die Region lahm. Besonders hart trifft es die Stadt Ochtrup. Eisregen und umstürzende Strommasten sorgen dafür, dass bis zu 250.000 Menschen tagelang im Dunkeln sitzen. Heizung, Licht und Telefon, alles aus. Manche Dörfer waren bis zu 6 Tage ohne Strom, was dieses Ereignis zum bis dahin größten Stromausfall in der Geschichte der Bundesrepublik macht. Dieser tagelange Blackout zeigt, auch das sich völlig sicher geglaubte Hightech-Deutschland ist nicht unverwundbar. Schon ein bisschen Eis am Draht reicht und plötzlich wird es ziemlich analog im Wohnzimmer.
Ja, also wie gesagt, damals schon. Ja, ist ja letztendlich auch ein, naja, ich sag mal, Infrastrukturthema. Das wird die nächsten Jahre für uns ganz schön scheiße werden. Weil jetzt in Spanien zum Beispiel war ja dieser Stromausfall. Und das ist so ziemlich das, glaube ich, das schlimmste Szenario, was man sich, gerade wenn man so in Hamburg oder Berlin lebt, vorstellen kann. Also lass hier mal 3-4 Tage den Strom ausfallen, Alter, dann ist hier Mord und Totschlag. Was mich wieder zu dem Thema bringt, ich brauche einen Jeep mit Dachzelt. Damit ich brauche hier so eine Exit-Strategie. Ja, aber es ist, also ich glaube das wirklich, weil kein Mensch hat doch irgendwie großartig Vorräte zu Hause. So, ja. Wenn du keinen Strom hast, dein Kühlschrank funktioniert nicht mehr, du kannst nicht mehr kochen, also Licht und so ist gar nicht mal das Problem. Was die allermeisten nicht wissen, wenn der Strom also wenn dauerhaft der Strom ausfällt, funktioniert die Klospülung nicht mehr, weil das Wasser muss hochgepumpt werden. Es ist, ja. Und dann ist hier, es ist Mayhem. The Purge bricht dann aus.
Gibt, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der Schriftsteller Andreas L. Nee, wie heißt der denn? Weiß nicht, irgend so ein Schriftsteller auf jeden Fall. Der hat Black, ein Buch geschrieben, das heißt Blackout. Und da wird das sehr gut beschrieben. Das ist ganz gut.
Ja, es gibt auch irgendwie eine Serie. Ist das, vielleicht ist das sogar die Verfilmung von dem Buch. Die ist, glaube ich,
mit Moritz Bleibtreu. Ja, mit Bleibtreu. Moritz Bleibtreu. Ja, gibt es eine Serie. Da gibt es aber nur eine Staffel von. Und das war's.
Also war nicht so erfolgreich.
Nee, scheinbar nicht.
Schade. Ja, eigentlich. Aber ich, also wie gesagt, ich glaube, für mich das Allerschlimmste wäre, es funktioniert kein Internet mehr.
Ja.
Kein, also, ja. Das wirklich.
Das ist wirklich crazy. Ich würde, naja, ich weiß nicht. Eigentlich hätte ich mal Bock auf Blackout.
Einfach auch so ein bisschen Blackout. Bürgerkrieg. Wäre ja, schon ganz geil.
Nee, aber ich möchte das mal wissen, weil alle sagen ja so, das wäre das Schlimmste, wenn Blackout und sowas alles. Und nee, ich würde das schon ganz gerne mal wissen, wie das ist. Und ich glaube, es wäre auch für alle ziemlich geil, das mal zu erfahren.
Ah, das weiß ich nicht.
Doch, ich glaube schon.
Überleg mal bei dir, ey. Du musst immer, wenn du mit dem Hund rausgehst, musst du hochlatschen wieder. Kannst okay, keinen Fahrstuhl mehr fahren.
Ich habe keinen Bock drauf. Nee, lass mal nach mit dem Blackout, habe ich keinen Bock drauf.
Ne, das Tor von der Tiefgarage geht nie auf.
Ja, nee, das ist scheiße.
Ja.
Stimmt. Naja, Blackout würde ja auch bedeuten, obwohl, nee, Autos fahren dann noch.
Ja, aber wenn du dann ein E-Auto hast, bist du auch gearscht.
Stimmt. Ey, Leute, verkauft alle eure E-Autos, weil wenn ihr Blackout haben, dann seid ihr komplett am Arsch.
Ja, es sei denn, du hast halt, ne, bist halt solarmäßig unterwegs.
Ja, oder Hybrid.
Ja, klar. Aber deswegen, ich brauche so einen guten alten, so einen Toyota Land Cruiser. Schönen Dieselmotor.
Den du dir auf E umbaust.
Nein.
Und dann hast du Paneele, Solarpaneele auf dem Dach und dann kannst,
so ein
kannst du dich selbst hab. Versorgen.
Fahre ich zu meiner Mutter aufs Land.
Ja, also ich glaube, also irgendwie finde ich das faszinierend, diese Vorstellung. Aber ich glaube, es ist auch scheiße.
Ja, faszinierend ist es irgendwie, aber ich glaube wirklich, das wäre richtig, also dann ist hier schneller hauen und stechen, als man sich das so vorstellt.
Ich glaube auch, wir sind dann relativ schnell bei The Purge.
Ja. Und da weiß ich nicht, ob ich da jetzt so die besten Chancen hätte.
Boah, ich würde es zumindest mal versuchen.
Einfach mal. Ja, du wohnst ja noch wenigstens oben. Ich bin ja im Erdgeschoss. Bei mir kann ja jeder reinmarschieren.
Stimmt. Bei dir, du bist richtig am Arsch.
Ja.
Da würde ich würde mich bei dir einlisten.
Ja.
Ja. Wir treffen uns alle bei Tim, wenn Blackout ist. So. Am 3. August 2005 lässt Adidas die Sportwelt aufhorchen. Der deutsche Sportgigant will für 3,1 Milliarden Euro den US-Konkurrenten Reebok übernehmen. Das ambitionierte Ziel dahinter, endlich Nike auf dem Weltmarkt Paroli bieten oder am besten direkt vorbeiziehen. Damals klang das nach perfekter Paarung, europäische Effizienz trifft auf amerikanische Coolness. Doch so richtig rund lief es nie. Reebok verlor weiter an Glanz, der große Wir-machen-Nike-platt-Moment blieb aus. Adidas verkaufte Reebok 2021 wieder für rund 2,1 Milliarden an das US-Unternehmen Authentic Brand Group. Reebok hatte nur einen richtig geilen Schuh, den Pump.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also diesen Move habe ich damals schon nicht gecheckt. Also es gibt bestimmt sehr viel schlauere Leute, die sich da sehr viel Gedanken drüber gemacht haben, ob das Sinn macht, irgendwie da 3 Milliarden Flocken da für die Bude hinzulegen. Aber ich meine, das wurde damals ja auch schon so verkauft, als so von wegen, ja, wir greifen jetzt Nike an. Und dann dachte ich so, ja, wir greifen Nike an, aber was willst du dann mit Reebok? Also, weißt du?
Ja, ja.
Das ist ja so, als wenn du sagst, als wenn du, weiß ich nicht, als wenn du Audi bist und sagst, ja, wir greifen jetzt mal Porsche an und dafür kaufe ich Skoda. Das ist ja irgendwie, also ich weiß nicht.
Vor allem hat Nike das richtig smart gemacht, weil die haben ja im Gegenzug Converse gekauft.
Ah, okay.
Und damit hatten sie die Kultmarke schlechthin. Also eigentlich hätte Adidas, ja, Reebok war okay, aber eigentlich hätten sie Vans kaufen müssen, um diesen Coolness-Faktor zu haben.
Ja, zum Glück haben sie das nicht gemacht.
Das stimmt.
Ja, naja, und irgendwie so richtig gelohnt hat es sich ja auch nicht anscheinend.
Nee, das war, nee. Und Adidas ging es ja wirklich richtig schlecht. Dann ging es ihnen jetzt wieder ganz gut. Und jetzt sind sie gerade wieder auf dem Top-Level, weil der Samba-Schuh der ultimative Schuh ist für alle.
Ja, ja, ich weiß, die ganzen Kids schreien überhaupt.
Ich finde den schlimm.
Also Samba und dann halt irgendwelche Variationen davon, aber diese ganzen Oldschool-Treter. Das ist sowieso so lustig, ey. Bei den Kids ist gerade so, die laufen ja auch alle in diesen 90er-Klamotten wieder rum.
Ja.
Mit so weiten Hosen und
Ja, bald sind Edwin-Hosen wieder angesagt.
Ja.
Schöne Röhre.
Scheiße, ey, die haben alles behalten sollen.
So, was haben wir noch? Naturkatastrophe in den USA. Ende August 2005 trifft Hurricane Katrina den Süden der USA mit voller Wucht. Windgeschwindigkeit von über 82 km/h, meterhohe Sturmflut und eine Stadt, die dem Wasser nichts mehr entgegensetzen kann. New Orleans wird zum großen Teil überflutet, weil die Deiche brechen, ganze Stadtviertel versinken, zehntausende Menschen sind eingeschlossen und die Katastrophenhilfe kommt viel zu spät. Die Bilder aus den USA, die damals auch in Deutschland tagelang über die Fernseher flimmerten, erinnerten an ein Krisengebiet als eine Weltmacht. Menschen auf Dächern mit Help me please Schildern und tagelange Evakuierung sind die Folge. Eher massiv überfordert wirkende Politik. Die Kritik an Präsident George W. Bush ist deshalb massiv. Mehr als 1800 Menschen sterben, Hunderttausende verlieren ihr Zuhause. Katrina. Daran kann ich mich auch noch erinnern.
Ja, also ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, aber so richtig realisiert habe ich es, glaube ich, dann auch erst in so es gibt ja dann immer so Jahresrückblicke oder.
Könnte ja auch Menschen.
Ja, oder auch später dann so, keine Ahnung, eben mit so Dokumentationen oder Reportagen über so große Naturkatastrophen und so weiter. Ich glaube da, also klar, damals in den Nachrichten habe ich das auch irgendwie mitbekommen. Ich glaube, es gibt, ich weiß gar nicht, ist nicht danach, also warte mal, wann war das? 2005? Ach so. Nee, aber da war Bush ja gerade erst im Amt, oder?
Ja, 2000. George danach W. Bush, ist das nicht der Alte?
Nee, George W. ist ja der, weil danach ist Obama schon Präsident geworden. Und ich dachte immer so ein bisschen, dass sie ihn auch so abgestraft haben, weil er halt da während dieser Naturkatastrophe so. Ne, also war ja immer so das Ding, dass Hilfe zu spät gekommen, bla bla bla.
Ja, ja.
Wobei ich halt auch immer denke, Alter, ey, wenn man sich versucht, das nochmal vor Augen zu führen, das hat ja Ausmaße gehabt. Ich meine, da irgendwie jetzt vernünftig Hilfe zu koordinieren, dass jeder sofort, weiß ich nicht, gerettet wird, ist, also kann ich schon verstehen, dass Leute sich aufregen, wenn das nicht passiert, aber halt das zu organisieren und das erstmal zu machen, ist halt auch nicht mal eben so.
Ja, und das kam ja auch nicht irgendwie angekündigt, sondern es war ja wirklich so, das war auf einmal da. Jetzt kann man natürlich sagen, so ja, hätte man sehen müssen, dies, das, aber naja, irgendwie auch nicht.
Ja, hat man ja auch und es gibt ja, ich meine, sieht man ja auch jetzt wieder, weiß nicht, ich meine, sind ja jedes Jahr diese fetten Wirbelstürme und jetzt letzten Herbst war doch auch nochmal so ein krasser, der dann im Endeffekt gar nicht so schlimm war, aber da war doch auch wieder das Ding so, dann zeigen sie immer die Leute, also klar, voll viele versuchen irgendwie abzuhauen, aber es gibt immer auch die, die sagen, nö, ich bleib hier, naja. Mein Haus verlasse ich nicht, so und dann hocken sie hinterher auf dem Dach und schreien rum, weil sie halb irgendwie am Absaufen sind. selber schuld, ey.
Eben. Selber schuld.
Was wohnen die auch da?
Wir alle wussten, dass es irgendwann kommt, aber wir wussten nicht so genau, wann es kommt. Aber es ist jetzt soweit. 2005 stand Schnappi, das kleine Krokodil, für 10 Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts. Was vielleicht den absoluten Tiefpunkt von all diesen ganzen Quatsch-Songs darstellt, die von Hunderttausenden von Menschen gekauft werden. Direkt danach lieferte sich Nena mit Liebe ist und Sarah Connor mit From Hero to Zero ein Duell um die Spitze und wechselte sich dabei mehrmals ab, bevor 50 Cent mit Candy Shop für eine kurze Qualitätsoffensive sorgte. Und dann kam schon Tokyo Hotel mit Durch den Monsun und war aus heutiger Wahrnehmung nur für erstaunlich kurze 5 Wochen auf Platz 1, obwohl es sich so angefühlt hat, als ob es 2005 nur durch den Monsun und Schnappi gegeben hätte. Aber zum Jahresende kommt dann auch noch Madonna mit Hang Up und satten 9 Wochenende an der Spitze. Ich muss zugeben, ich fand Tokyo Hotel immer scheiße, bis ich sie irgendwann mal bei den MTV Music Awards, also den MTV European Music Award, den European MTV Music Awards gesehen haben, wo die durch den Monsun live gesungen haben. Das war für mich einer der krassesten Live-Auftritte, den ich je gesehen habe.
Ja, das hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen.
Musst du wirklich googeln. Das ist, also man muss sie nicht mögen, aber das ist halt wirklich krass.
Ja.
Und seitdem mag ich die.
Ja, damals fand ich die natürlich auch irgendwie aus Prinzip scheiße. lustigerweise hatte ja Luisa irgendwie vor ein paar Jahren, hat die irgendwie so entdeckt und dann hatten wir so ein paar Wochen oder so 2 Monate, wo ich auch irgendwelche alten Tokyo Hotel Songs immer aus dem Kinderzimmer gedröhnt sind. Ich meine, aber ja, weiß ich nicht. Also heutzutage finde ich die fast cooler als damals. Also die.
Ja, ich finde krass, dass man immer nur die 2 Zwillinge sieht. Die anderen beiden siehst du ja nie.
Ja, die haben wahrscheinlich aber auch nicht so Bock irgendwie, keine Ahnung. Aber jetzt so, was die beiden machen, ich finde die einfach irgendwie lustig, auch so zusammen. Keine Ahnung, es ist halt irgendwie so irgendwie sind die wie so ein altes Ehepaar.
Nur, dass der eine noch mit Heidi Klum rummacht.
Ja. Ja. Aber auch das irgendwie, also es ist, ich weiß nicht, es ist irgendwie eine voll die krasse Story, so von denen. Was ich mich immer frage, also gut, mittlerweile werden die auch wieder wahrscheinlich genug Kohle verdienen mit ihren ganzen Projekten, die sie so machen. Aber ich meine, haben die damals so viel Kohle gemacht, dass das irgendwie gereicht hat, so um durchzukommen?
Ja, oder? Ich glaube, die machen immer noch Kohle, ne?
Ja, also ja, also jetzt, jetzt
wird rauf und runter so gespielt. Ja, ich meine, der Podcast alleine, der macht schon richtig Kohle.
Ja, ja, klar, jetzt mit den neuen Projekten, nur damals, ich meine, gut, das war natürlich eine Zeit, da hast du halt, wenn du irgendwie ein Nummer 1 Hit hattest, hast du damit halt noch richtig Asche gemacht, ne? So, ja. Weil da hast du einfach irgendwie ein paar Millionen Schallplatten verkauft oder CDs. Naja, gut, keine Ahnung. Kann man bestimmt bei Wikipedia nachlesen.
Ja. Kino 2005. An Harry Potter und dem Feuerkelch kommt an der Kinospitze niemand vorbei. Weder die frechen Viecher aus Madagaskar und auch nicht die Sis, die sich sogar mit Episode 3 nur mit dem 3. Platz in den Kinocharts zufrieden geben mussten. Hitch, der Date-Doktor, die Chroniken von Narnia und die Agentenkomödie Mr. und Mrs. Smith tummeln sich auf den Parkplätzen dahinter, auf den Plätzen dahinter und machen 2005 zu einem eher durchwachsenen Kinojahr. Ja, so jetzt aber nicht hier, ne? Durchwachsenes Kino, na ja, also Narnia, richtig geiler Film. Episode 3 auch richtig gut, Madagaskar auch richtig gut, Hitch, der Date-Doktor auch richtig gut, Mr. und Mrs. Smith fand ich scheiße.
Also den fand ich geiler als jetzt.
Das war doch das mit Brad Pitt und Angelina, ne?
Ja,
Wo sie für unterschiedliche Länder gearbeitet haben.
Ja, wo sie beide Geheimagenten sind, aber nichts davon wissen. Also bis zu einem, ja. Also ehrlich gesagt, keine Ahnung, ich freue mich drauf, wenn endlich mal kein Jahr mehr kommt, aber es müsste dann ja jetzt sein, in dem irgendein blöder Harry Potter Film da auf Nummer 1 ist, weil jetzt müsste es ja irgendwann vorbei sein, oder?
Ja. Dann,
weil der Feuerkelch war doch der letzte, oder?
Nee, der letzte war doch geteilt in Teil 1 und Teil 2.
Mhm. Oh, und dann geht's wahrscheinlich weiter mit die fabelhaften Tierwesen.
Stimmt, die war gab's ja auch noch.
Naja gut, ja wie immer, ich zu diesem ganzen Kinothema, ich habe kaum einen dieser Filme, also klar habe ich, was habe ich davon gesehen? Harry Potter nicht, Date-Doktor nicht.
Du hast Hitch, der Date-Doktor nicht geguckt?
Nee.
Uiuiui, Junge. Das ist Der ist ganz gut. Der ist wirklich ganz gut. Mit Eva Mendes und William Smith.
Ja. Ja, stimmt. Eva Mendes.
Ja. Ich sag mal so, Harry Potter, guter Film, Dezember. Madagaskar, auch sehr lustig. Madagaskar hast du geguckt, komm bitte.
Ja, stimmt. Ja, mit den Kindern halt, ne? Aber ja, doch, stimmt, der ist lustig.
So, Die Chroniken von Narnia hast du doch bestimmt auch gesehen.
Ja, also lustigerweise jetzt vor ein oder zwei Jahren das allererste Mal.
Ah, okay. Mit Herrn Tumbus. Der Centaur, nee, nicht Centaur, sondern wie heißen die? Die Ziegen mit Menschen Oberkörpern?
keine Ahnung. Ja, aber ich weiß, also, ja.
Ja, ich fand den cool. Also ich mag ja so viel.
Ich weiß nicht, so, nee, ich meinte, nee, für mich ist das so nichts.
Mein Ding.
Ich habe die einzige Ausnahme, und das verstehe ich bis heute auch nicht so richtig, aber ich weiß auch nicht, vielleicht hat es mit den vielen Nacktszenen zu tun oder so, ist Game of Thrones.
Ah, okay.
Und okay, Herr der Ringe auch, aber ich kann normalerweise mit so Fantasy-Kram kann ich irgendwie nichts anfangen.
Okay. Ich mag das, das ist so mein Ding. Ich finde das gut. Es ist so, ich mag das. Es ist so für mich in eine andere Welt eintauchen. Ich glaube, das ist
ja.
Das.
Kann ich verstehen, aber irgendwie, ich weiß nicht, bei mir wirkt das nicht.
Dafür kann ich nichts mit Science Fiction anfangen. Also außer Star Wars. Ich glaube, außer Star Wars fällt mir jetzt nichts ein, wo ich richtig hyped bin.
Ja. Nee, mir auch nicht. Also ich kann mehr damit anfangen als mit dem Fantasy-Kram. Es gibt schon ein paar geile Science-Fiction-Filme, zum Beispiel dieser, ach, keine Ahnung, ich kann mir keine Titel merken, ist auch egal. Da fangen die so ein komisches Viech, das dann immer größer wird. Und
Alien.
Nein, na, Alien ist auch geil. Nein, ist ja auch egal. Oder zum Beispiel der Marsianer, finde ich auch geil. Okay, ist jetzt nicht so richtig Science Fiction.
Stimmt.
Doch, war eigentlich schon.
Ich weiß, wen du meinst.
Ja, ich komme jetzt an. Hier, Jason Bourne.
Genau. Matt Damon.
Ja.
Videogames in 2005, das ist wieder deine Rubrik. 2005 war ein echtes Kracherjahr, was Gaming angeht. Mit Gran Turismo 4 für PS4, PS2 stand die meistverkaufte Game zwar schnell fest, aber auch sonst erschienen in diesem Jahr ewige All-Time-Classic. Grand Theft Auto, Liberty City Stories, Tony Hawk, American Wasteland, Resident Evil 4, Black and White 2, Brothers in Arms, Need for Speed Most Wanted 4, Forza Motorsport, God of War, Guild Wars, Guitar Hero, Nintendog, Shadow of the Colossus, Sniper Elite. Mich hat am meisten aufgehalten in meinem Leben Guild Wars.
Habe ich noch nie gespielt.
Oh, das ist, also was die halt gemacht haben, ist, die haben halt WoW gemacht, also tatsächlich 1:1 WoW, aber allerdings nicht als Abo-Modell. Du hast ja einfach das Produkt gekauft für 60 Euro oder 60 Mark oder keine Ahnung, so 60 Euro, glaube ich, und konntest dann spielen. Und es war halt wirklich die gleichen Mechaniken etc. Das war richtig geil. Das war richtig gut.
Ich überlege gerade, Need for Speed Most Wanted. Welches war das mit dem Snoop Dogg Song und so?
Das kann ich dir gar nicht genau sagen.
Ah. Was habe ich denn davon gespielt? Also gar nichts gefühlt. Warte mal, welches Call of Duty war es?
Da war kein Call of Duty.
Hä, hast du nicht gerade auch irgendwas mit?
Nee.
Ja, toll. Dann Sniper-Dingsbums habe ich nicht gespielt. Nee.
Ja, alles räudig.
Ich glaube, 2005 war auch eine Zeit, da habe ich wirklich sehr, sehr wenig gezockt. Nur da war ich immer nur am Feiern.
Okay.
Da bin ich sehr viel weggegangen und habe Party gemacht und so.
Krass. Für mich war das die Hochzeit von WoW. Da saß ich an der Ostsee, habe auf die Ostsee geguckt und habe WoW gespielt.
Ja, das stimmt. Ich überlege gerade, auf was für einem Rechner habe ich denn das dann gespielt?
Das weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Muss ich nochmal alte Fotos rauskramen.
Ja, wir kommen immer näher den geilen Spielen sozusagen.
Naja, wobei früher waren ja schon, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die Spiele so viel geiler geworden sind.
Doch, ich glaube schon. Also, wobei das stimmt nicht. Also ich glaube, dass die Spiele früher, innovativer waren und man mit weniger zufrieden war. Ich glaube, das trifft es sehr gut.
Ja. Ja, aber also das größte Problem, was ich, also finde ich, ist, dass halt, also dadurch, dass sich die Monetarisierungsmodelle so krass verändert haben, haben sich halt auch die Spielmechaniken ja krass geändert, ne? Also,
ja.
Und das ist halt so ein grundlegendes Problem. So wie du eben meintest, bei Guild Wars, früher war das Modell ja so, du hast dir einfach das Spiel gekauft und damit war gut. So, ja. Dann hattest du dein Produkt, genauso wie du dir halt ein Buch oder einen Film gekauft hast oder sowas. Und dann irgendwann hat es ja angefangen so mit Abo-Modellen, den Microtransactions, Sachen, die du dir noch in-game dazu kaufen konntest, was auch Vorteile hat, so für, weiß ich nicht, ein Spiel wie jetzt LOL oder sowas, weil es natürlich erstmal viel zugänglicher ist und du gar keine Barriere hast, erstmal in das Spiel, also mit dem Spiel anzufangen. Aber es verändert, also, oder hat schon auch einfach so Mechanismen verändert.
Definitiv.
Und das weiß ich nicht, ob das überall so gut war oder ist.
Ja, man wird sehen. Man wird einfach sehen.
Müssen wir mal Uke fragen, was ja, der stimmt. Dazu meint.
Uke wird's wissen.
Ja.
Ja, das war's schon wieder. 2005, Angie Merkel, crazy.
Ja, der Start in eine super Zeit, ne?
Die Ausbilderin von Merz, jetzt haben wir was. Jetzt wissen wir alle, was wir davon haben.
Ja, naja, wobei das glaube ich nicht, dass sie sich selber diesen Titel geben würde.
Naja, aber er war ja tatsächlich 16 Jahre unter ihr, ne?
Nee, eigentlich ja nicht. Also sie, der hat ja, also das ist ja der Witz bei ihm, der hat ja im Grunde genommen gar nicht lange, also weil der hat ja immer von ihr auf die Fresse gekriegt.
Stimmt.
Und ist ja damals auch, glaube ich, irgendwie, ich weiß ja nicht mehr ganz genau, wie es war, er sollte eigentlich Fraktionsvorsitzender werden, aber ist es dann nicht oder war es nur ganz kurz oder irgendwie so. Und dann hat er sich ja verpisst, dann ist er ja zu BlackRock gegangen und hat ja erstmal eigentlich die ganze Zeit gar nichts mit Politik zu tun gehabt.
Was ist BlackRock?
Er ist ja dieser riesen Vermögensverwalter, denen gehört so ungefähr, die sind so ungefähr an jedem großen Unternehmen beteiligt,
okay.
Was du so kennst. Also ist, glaube ich, der größte Vermögensverwalter der Welt.
Okay.
Da war er irgendwie so für Deutschland im Vorstand oder irgendwie was. Wobei auch keiner ganz genau versteht, wie er das geschafft hat.
Okay, aber irgendwas muss er ja können.
Ja, das ist wirklich ein Phänomen. Das frage ich mich bis heute immer noch. Der muss irgendwelche Qualitäten haben, von denen
die wir alle nicht erkennen.
Nee.
Ja, wahrscheinlich tun wir ihm alle Unrecht. Nein, tun wir nicht. Schön, das war 2005. 2006 folgt sogleich. Ja. In diesem Sinne.
Ja.
Haust du drin und bis demnächst.
Bis demnächst.
Tschüss.